Guten Morgen zusammen, von meiner Seite auch noch einen guten Start in das Jahr 2012, auch wenn es schon ein bisschen fortgeschritten ist. Ich konnte letzte Woche nicht persönlich hier die Vorlesung halten und will mal kurz zusammenfassen, wo ich glaube, dass die Vorlesung steht und wo wir eigentlich hinwollen. Das neue Kapitel hatte begonnen mit der Definition von dem Begriff Eigenwert und Eigenvektor und mit der Motivation, dass Eigenvektoren irgendwie nützlich sind, wenn man einen Endomorphismus oder eine Matrix iterieren will oder mehrfach hintereinander ausführen oder mehrfach multiplizieren, wenn man es in Matrix-Sprechweise will. Dazu hatten wir zwei Polynome eingeführt. Das eine war das charakteristische Polynom, Determinante von a minus lambda mal die Identität. Und die Nullstellen davon, das sind die Eigenwerte. Das zweite Polynom, das hatten wir sozusagen mit der unabhängigen Motivation eingeführt, das Minimalpolynom, das nämlich sagt, was passiert, wenn ich die Matrix in ein Polynom einsetze. Auf dieses Einsetzen will ich jetzt gleich nochmal sozusagen im allgemeineren Kontext, was sind eigentlich diese Einsetzungsabbildungen, zwei Instanzen davon zurückkommen. Und das Minimalpolynom hatte die Eigenschaft, dass es das Polynom kleinsten Grades war, mit der Eigenschaft, dass die Matrix in das Polynom eingesetzt 0 ergibt. Natürlich kleinsten Grades, bis auf das Nullpolynom, das nicht so spannend ist. Kleinsten Grades ist eine Art von Minimalität und gegen Ende der letzten Vorlesung gab es den Begriff von Teilbarkeit im Polynomring und als technisches Hilfsmittel eine wichtige Aussage, nämlich den euklidischen Algorithmus oder die Division von Rest, die in den ganzen Zahlen vermutlich bekannt ist und auch im Polynomring in gleicher Weise gilt. Mit dem als Hilfsmittel werde ich jetzt sozusagen noch eine weitere Minimalitätseigenschaft von dem Minimalpolynom gleich noch an die Tafel schreiben. Und der weitere Plan ist dann erstmal wieder zurückzugehen zu der ursprünglichen Motivation von, wie iteriere ich eine lineare Abbildung und wie kann ich das ausrechnen. Und dann steht natürlich irgendwann noch im Raum, was haben die beiden Polynome, die wir jetzt da irgendwie einer Matrix zugeordnet haben, das charakteristische Polynom zum einen und das Minimalpolynom zum anderen, was haben die miteinander zu tun? Das war jetzt mal so ein grober Überblick über das, was wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen passiert. Also, kurze Zusammenfassung über Evaluationsabbildungen. Was ist eine Evaluationsabbildung? In der Situation, wie wir es jetzt brauchen, geht es immer los mit dem Element im Polynomring, einem Polynom P. Und wir wollen das evaluieren, wir wollen da was einsetzen in ein Polynom. Das ist was total Bekanntes, nehme ich an, dass man in ein Polynom einen Wert einsetzt und eine Zahl rausbekommt. Das heißt, wenn das Polynom gegeben ist als Summe ai x hoch i von 0 bis n, dann kann ich da zum Beispiel eine Zahl einsetzen. Eine Zahl Lambda sollte vielleicht für eine Zahl Lambda im Körper, kann ich das einmal machen und bekomme die Evaluierungsabbildung, die natürlich von der Zahl Lambda abhängt und die im Körper landet. Und was heißt das? Statt diesem x, statt dieser unbestimmten, mit der ich formal rechnen kann, mit der ich sozusagen die üblichen Additions- und Multiplikationsregeln mit dieser unbestimmten x im Polynomring durchführen kann, kann ich auch ganz konkret mein Lambda einsetzen. Ai Lambda hoch i gleich 0 bis n und kriege sicherlich eine Abbildung. Dass das eine Abbildung ist, ist offensichtlich, aber das ist viel mehr als eine Abbildung. Was für weitere Eigenschaften hat die? Die will ich einfach mal kurz zusammenfassen. Das ist eine lineare Abbildung. Ich habe mal ganz kurz sich überlegt, was muss ich dafür prüfen, wenn ich zwei Polynome P1 und ein zweites Polynom P2 habe und noch ein Skalar μ, dann ist das Polynom P1 plus μ mal P2 an der Stelle Lambda evaluiert das gibt das gleiche, wie wenn ich das Polynom P1 an der Stelle Lambda evaluiere und dann μ mal die Evaluation von P2 an der Stelle Lambda dazu zähle. Aber hier habe ich noch sozusagen drei Strukturen drauf auf dem Polynomring. Die additive Struktur, das ist ein Vektorraum. Die multiplikative Struktur, das ist ein Ring, ist eine lineare Abbildung. Und hier habe ich natürlich auch eine multiplikative Struktur und das ist ein Ringhomomorphismus. Das heißt, die Evaluation von Lambda von P1 mal P2 ist die Evaluation von Lambda von P1 mal die Evaluation Lambda mal P2. Und hier hatte ich sogar noch eine Struktur von der K-Algebra. Irgendwann in der letzten Vorlesung tippe ich das dann mal darüber noch länger philosophiert wurde. Das ist sogar eine K-Algebra, das heißt, hier kann ich noch eine Skalarmultiplikation mit K durchführen und hier kann ich natürlich auch eine Skalarmultiplikation mit K durchführen, die ich hier zufälligerweise nicht von der Multiplikation in dem Ring, Körper ist nichts anderes als ein ganz spezieller Ring, unterscheiden kann. Das heißt, zusammen heißen die beiden Eigenschaften hier plus die Tatsache, dass das hier und das hier K-Algebren sind, auch wenn ich das nicht als Konzept einführen möchte, ein K-Algebren-Homomorphismus. Ich will darauf nicht rumreiten, aber auf den beiden Eigenschaften, die beiden Eigenschaften sollte man sich merken und auch nachrechnen können. Diese Abbildung, diese Evaluierungsabbildung sind so ungefähr alles an Verträglichkeit, was man sich vorstellen kann. Und zum Vergleich, die andere Evaluierungsabbildung, Polynome einsetzen, die erfahrungsgemäß ein bisschen ungewohnter ist, läuft in das gleiche Schema. Wenn ich hier habe ich Lambda und hier muss ich Potenzen von Lambda bilden können und Lambda mit, mit den Zahlen a, die ai, liegen in K, mit Elementen in K multiplizieren und das Ganze addieren können. Und von Matrizen, für Matrizen kann ich das genauso machen, zumindest für quadratische Matrizen. Für eine Matrix M in K hoch N kreuz N habe ich ebenfalls eine Evaluierungsabbildung bezüglich der Matrix M, die vom Polynomring in den Matrixring geht, die geht dahin, wo auch das ursprüngliche Biest ist. Die nimmt wieder ein Polynom, genau wie da vorne auch, und schickt das, naja, ich setze anstatt der Variablen x jetzt eben eine Matrix. Das ist zunächst mal auch wieder eine Abbildung und die Behauptung ist, dass das wieder eine lineare Abbildung und ein Ringhomomorphismus. Und insbesondere die Tatsache, dass es ein Ringhomomorphismus ist, ich möchte es hier nicht vorrechnen, es ist sehr ähnlich zu Dingen, die wir gleich hatten. Ich komme gleich auf drauf. Ich bitte auf jeden Fall mal jeden zu probieren, das nachzurechnen. Oder sollte hoffentlich klappen. Jetzt die Fragen der Reihe nach. Den Lauf Ah, nein, nein. Eine Matrix hoch 0, M hoch 0 ist immer die Einheitsmatrix. War unabsichtlich. War das die gleiche Frage? Okay. So, was? Also Ringhomomorphismus ist der wesentliche Teil dessen, was ich hier als Übung überlassen will. Das erste ist natürlich auch eine Übung, aber eine sehr einfache Übung. In dem Kontext, in der Sprechweise irgendwas, was längst bekannt ist. Polynome haben manchmal Nullstellen. Was ist eine Nullstelle von einem Polynom? Ich hätte es gerne sehr hochgestochen ausgedrückt. Bitte einen Versuch.
Das Einsetzen einer Variablen, oder das Ergebnis Null ist?
Nullstelle ist ein Element des Körpers, sodass die Evaluationsabbildung Null ergibt. Ja, danke, war sehr hochgestochen. Also wenn ich einsetze, kommt halt Null raus. Stimmt. Also, eine Nullstelle von P in Kx ist ein Lambda in dem Körper K mit der Eigenschaft, dass das Polynom K bei Lambda evaluiert gleich 0 ist. Und weil das jetzt irgendwie doch etwas komisch ist, werde ich die Schreibweise mal leicht ändern und da doch P von Lambda hinschreiben, indem ich in das Polynom einfach Lambda einsetze, was vermutlich die wesentlich gewohntere Sprechweise ist. Also bisher habe ich nichts getan, nur einen wohlbekannten Begriff definiert und in Zusammenhang mit einer Sprechweise gebracht, die für Matrizen vielleicht etwas ungewohnter ist als für Zahlen. Wie viele Nullstellen hat denn ein Polynom so üblicherweise? Sagen wir ein Polynom vom Grad n. N, andere Meinungen. Ja? Es hat höchstens n. Warum eigentlich? Warum hat ein Polynom von Grad n eigentlich höchstens n Nullstellen? Bitte. Ach ja, warum denn nicht? Ich könnte doch n plus 5 haben. Also was sind Stufen, Achse, ich weiß nicht, was Stufen sind, ich weiß nicht, was Achsen sind und ich weiß nicht, was Kreuzen ist. Ich stelle die Frage absichtlich deswegen und bin pingelig, weil ich darauf aufmerksam machen möchte, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist und man vielleicht tatsächlich eines der Hilfsmittel, die jetzt gerade erschaffen wurden, braucht. Bitteschön. Die Summe, ich bin jetzt sozusagen, also als Vorschlag kam, dass diese Summe von e gleich 0 bis n ai x hoch i nur n Summanden hat. Und jetzt nehme ich mal das Polynom 1 plus 2x Quadrat plus x hoch 4. Das hat, sagen wir, über den komplexen Zahlen, um sicher zu gehen, das hat sogar nur drei Summanden. 1, 2, 3 Summanden. Also hat es nur drei Nullstellen. Jeder damit einverstanden? Ich interpretiere das Brummen als nicht ganz einverstanden. Also die Anzahl, die Tatsache, dass ich in der Summe da nur n Summanden habe, das ist jedenfalls nicht so direkt richtig, denn hier habe ich weniger Summanden, also nur drei Summanden und trotzdem hat das Ding vier Nullstellen und ich könnte noch krassere Beispiele hinschreiben. Noch jemand einen Vorschlag sozusagen, der meinem Versuch alles zu widerlegen, ja bitte? Ich kann, mein Körper C hat Millionen von Elementen, die kann ich alle einsetzen, jede gibt mir eine Evaluationsabbildung und es könnte sein, dass weil heute Montag ist, eine Million davon Null ergeben, von diesen 10 Millionen Elementen. Ich möchte sozusagen mit dem, was ich jetzt mache, bitte niemanden davon abhalten, Wortmeldungen zu machen, sozusagen, ich bin natürlich jetzt sehr kritisch gegenüber jeder Wortmeldung. Vorübergehend mal, bitte. Ja, bitte. Nee. Ah. Es läuft im Wesentlichen auch auf das raus, was ich jetzt irgendwie, was ich jetzt machen möchte, nämlich mal Folgendes zu überlegen. Was ist was wissen wir über den Grad des Produkts von zwei Polynomen? Der ist sogar genau die Summe von Graden in einem Körper. Und wir sind hier die ganze Zeit über einem Körper. Was hat denn eine Nullstelle mit irgendwie Faktoren von dem Polynom zu tun? Ja? Wenn das Polynom einen Faktor hat, der irgendwie Null ist, dann, also wenn ich das Polynom in zwei Faktoren aufspalte, dann sind die Nullstellen davon und die Nullstellen davon offensichtlich Nullstellen des Produkts und es gibt auch keine anderen. Das Letzte ist auch schon, muss man auch schon vielleicht mal mindestens mal drüber nachgedacht haben, ist nicht komplett offensichtlich. Aber jedenfalls in die Richtung geht es. Ich will sozusagen die Eigenschaft Nullstelle sein in der Eigenschaft von Teiler des Polynoms übersetzen. Aber Teiler kann ein Polynom nicht so arg viele haben, denn irgendwann, wenn ich die ganzen Teiler miteinander aufmultipliziere, da habe ich diese Gradformel. Grad des Produkts ist die Summe der Grade. So viel Teiler kann ich nicht aufmultiplizieren. Irgendwann bin ich über dem Grad, der mit n fixiert ist, drüber hinweg. Das, was ich jetzt skizziert habe, setze ich tatsächlich um. Das heißt, kleine Proposition, die der Schlüssel für alles ist, ein Polynom P, ja, also vom Nullpolynom wollen wir jetzt nicht reden, hat die Nullstelle Lambda in K genau dann, wenn Lambda der Faktor x minus Lambda das Polynom teilt. Das Polynom, vielleicht doch zur Präzisierung, ist natürlich in K adjungiert x, also die Unbestimmte des Polynoms heißt x. Der Beweis, also eine Richtung ist ganz offensichtlich. Wenn x minus Lambda P teilt, das heißt, da schreibe ich jetzt einfach nur aus, was heißt denn diese Teilbarkeit? Es existiert ein Polynom Q mit der Eigenschaft, dass x minus Lambda mal Q gleich das Polynom P ist. Dann kann ich einfach einsetzen. Jetzt könnte ich die hochtrabende Evaluationsschreibweise lasse ich weg. Ich gucke, was ist P von Lambda? Das ist gleich x minus Lambda mal Q und da Lambda eingesetzt. Jetzt verwende ich die Eigenschaft, die ich als Übungsaufgabe gelassen habe, dass wenn ich Lambda in ein Produkt einsetze, dann muss ich Lambda in die Faktoren einsetzen. Also in der Form jetzt mir jeder seit einigen Jahren bereits geglaubt, so hat jeder bereits in der Schule damit rumgerechnet. Also ich setze Lambda hier ein und das heißt hier vorne setze ich Lambda ein und da kommt 0 raus und hier hinten kommt Q von Lambda, weiß der Geier, was das ist, raus. Jedenfalls kommt insgesamt 0 raus. Das heißt, wenn das teilt, dann ist es eine Nullstelle. Umgekehrt falls P von Lambda gleich 0 ist, was mache ich denn dann? Nun, was habe ich denn zur Verfügung, sozusagen seit neuestem, sprich seit der letzten Vorlesung? Die Division mit Rest und das Ganze ist eine Anwendung, oder davon, die zeigen soll, warum das so nützlich ist und es wird wiederkehrend, der Schluss, der jetzt auftritt. Ich habe ein Polynom das Polynom p und ich habe das andere Polynom x minus lambda, über das ich was wissen will. Ich will Teilbarkeit in Wirklichkeit wissen. Was ich immer mache, Teilbarkeit weiß ich nicht. Division mit Rest kann ich immer machen. Also mache ich es einfach mal. Division mit Rest sagt mir, dass das Polynom p sich schreiben lässt als ein Polynom, das nenne ich vielleicht mal s, mal das Polynom x minus lambda plus ein Restterm r. Und das Wesentliche an der Eigenschaft Division mit Rest ist, dass der Rest kleiner ist als das, durch was ich dividiere. Und kleiner heißt im Fall von Polynomen, dass der Grad von r kleiner ist als der Grad des Polynoms x minus lambda, welcher 1 ist. Echt kleiner. Das heißt, der Grad von r ist echt kleiner als 1. Das Polynom ist eine Konstante. So, und jetzt habe ich hier eine Gleichung im Polynomring, da ist irgendwie Addition und Multiplikation spielt da nur eine Rolle und die Evaluationsabbildung ist wirklich bezüglich allem verträglich. Das heißt, p von lambda, das ist gleich s von lambda plus mal x minus lambda von lambda, also lambda minus lambda plus r von lambda, da steht 0 und r von lambda ist eine Konstante. Das heißt, dass da kommt r raus, aber andererseits weiß ich ja, dass das 0 ist, also ist r gleich 0. Und wenn r die Konstante 0 ist, dann kann ich das hier nochmal angucken. Ich schreibe es nochmal ab, ist auch weglassen. Das ist p gleich s mal x minus lambda. Und das heißt nichts anderes, als dass x minus lambda p teilt. Genau die Definition. Und als Korollar von dem, was ich gerade getan habe, hat p den Grad n, so hat p höchstens n Nullstellen. Und der Beweis, ich schreibe es als Widerspruchsbeweis auf. Annahme, es gibt mehr als n Nullstellen. N plus 1 Nullstellen und die nenne ich jetzt mal Lambda 1 bis Lambda n plus 1. Was heißt das? Wofür habe ich die Proposition bewiesen? Das heißt, x minus Lambda i teilt p für alle i. Und gut, jetzt muss ich sozusagen, jetzt würde ich am liebsten schließen, dass damit auch das Produkt der x minus lambda i, i gleich 1 bis n plus 1 pi teilt. Aber vielleicht sollte ich an der Stelle, wenn ich das jetzt schließen könnte, dann sind wir direkt fertig. Aber ich werde sozusagen zu diesem Folgerungsfall gleich noch mal ein bisschen mehr sagen. Wenn ich an der Stelle bin, dann habe ich hier links einen Grad von dem Produkt x minus lambda i, der ist n plus 1 und der Grad von p ist l. So, was muss ich an der Stelle hier unten noch zeigen? Also eigentlich würde ich am liebsten sagen, naja, wenn diese Faktoren alle das p teilen, dann teilt auch das Produkt das. Und es gibt n plus 1 Nullstellen, Die müssen, irgendwie muss ich noch verwenden, dass die verschieden sind, diese Nullstellen. Also, fangen wir mal sozusagen der Reihe nach an. X minus Lambda 1 teilt P. Das heißt, hier an der Stelle argumentiere ich jetzt nochmal genauer. X minus Lambda 1 mal P1 ist gleich P. Ist also genauer, es gibt ein Polynom P1, ein K von X mit der Eigenschaft, dass das gilt. Das ist die erste Teilbarkeitseigenschaft. Jetzt weiß ich, dass x minus Lambda 2 das teilt p, was sicherlich das gleich dem Polynom x minus Lambda 1 mal p1 ist. Das heißt, dieses Polynom hier teilt das Produkt. Also muss es einen der beiden Faktoren teilen. Den Faktor hier kann es nicht teilen, denn wenn das Polynom dieses Polynom teilen würde, dann müsste Lambda 1 gleich Lambda 2 sein. Und hier habe ich n plus 1 Nullenstellen hingeschrieben. Wenn ich ganz präzise sein will, schreibe ich hier in paarweise verschiedene Nullstellen. Also daraus folgt, x minus Lambda 2 teilt x minus Lambda 1 oder x minus Lambda 2 teilt p1. Das hier ist direkt ein Widerspruch, denn wenn die beiden Nullstellen verschieden sind, können die beiden Polynome nicht einander teilen. Da muss ich bloß einfach mal Lambda 2 und Lambda 1 dann jeweils ineinander einsetzen. Oder das x minus Lambda 2 teilt p1. Naja gut, jetzt habe ich hier Lambda 2 hingeschrieben, aber eigentlich war das Argument, das ich hier gemacht habe, beliebig. Also für jedes, für j größer gleich 2 gilt, und ich ersetze alle 2 durch j. Also ursprünglich hatte ich hier so eine Aussage, dass diese n plus 1 Faktoren alle p teilen. Und jetzt habe ich den ersten abgespaltet und habe gezeigt, dass alle restlichen noch dieses P1 teilen. Und jetzt kann ich mich sukzessive runterhangeln. Also, ich schreibe das Argument noch ganz analog hin. Also, für alle j größer gleich 2 gilt, dass x minus Lambda j teilt P1. Und dann weiß ich, dass für alle j größer gleich 3 gilt, x minus Lambda j teilt p2, wobei p2 definiert war als das Polynom, das hier gerade als Faktor hier aufgetaucht ist, genau wie hier oben, also x minus Lambda 3 mal p3 gleich P2. Und so kann ich mich jetzt runterhangeln, bis ich ganz unten angekommen bin, bis ich beim letzten angekommen bin. Für alle J größer gleich N plus 1. Naja, davon gibt es nur noch ein. Heißt x minus Lambda j teilt Pn. Also, das ist äquivalent mit der Tatsache, dass x minus Lambda n plus 1 teilt Pn. Also x minus Lambda 1 teilt Pn und jetzt multipliziere ich das alles wieder auf. Jetzt multipliziere ich es von unten nach oben wieder auf, was da steht. Die entsprechenden Gleichungen, die hier auf der rechten Seite stehen, x minus Lambda n plus 1 mal pn plus 1 gleich pn minus 1 gleich pn. Da unten fange ich an, setze die alle wieder zusammen, jedes Mal eins höher, bis ich da oben bin. Und schließlich, wenn ich das rückwärts wieder aufgelesen habe, bin ich bei der Gleichung, wo ich den Folgerungspfeil noch etwas genauer begründen wollte. Ich behaupte, dass sozusagen doch so ein bisschen was an Argument nötig ist, um die ganz offensichtliche Tatsache zu zeigen, oder scheinbar offensichtliche Tatsache, dass ein Polynom vom Grad n höchstens n0 Stellen hat und der Kernschritt ist in der Proposition verborgen, wo man die Division mit Rest, die Eigenschaft Division mit Rest verwendet haben. Dass ein Polynom wirklich jede Anzahl von Nullstellen zwischen 0 und n plus 1 annehmen kann, insbesondere über den reellen Zahlen, also über k gleich r, gilt, dass ein Polynom vom Grad n kann null, 1 und so weiter bis n 0 Stellen haben. Also sozusagen jede Anzahl ist möglich. Und das Wesentliche, wenn ich über den komplexen Zahlen arbeite, ist, dass ein Polynom vom Grad n kann nicht keine Nullstelle haben. Also, nochmal blöder formuliert, was auch unter dem Fundamentalsatz der Algebra unter dem Namen Fundamentalsatz der Algebra läuft, wobei diese Bezeichnung eine eher schlechte ist, denn der Satz gehört eigentlich in die Analysis. Und die üblichen Beweise, ich weiß nicht, ob er in der Analysis inzwischen aufgetaucht ist, verwenden Epsilons und Deltas, ist also nochmal anders formuliert, ein Polynom, ein nicht-konstantes, sollte ich dazu sagen, ein nicht-konstantes Polynom P mit Koeffizienten in den komplexen Zahlen. Das heißt, wenn mein Körper, über dem ich Polynomdivision und überhaupt Teilbarkeit untersuche, der Körper der komplexen Zahlen ist, hat stets eine Nullstelle. Ich habe bereits angedeutet, dass ich behaupte, dass der Satz zwar hier wichtig ist, aber dass ich ihn nicht beweisen werde, sondern ihn in die Analysis schicke. Kurz zur Erinnerung, warum ist der Satz hier wichtig? Nun, wir interessieren uns für Nullstellen von Polynomen. Die Frage, ob ein Polynom hat, insbesondere weil wir uns dafür interessieren, ob eine Matrix Eigenwerte hat. Das ist jedenfalls der Standpunkt, den ich hier annehmen werde. Ende der sozusagen des Diskurses über Nullstellen von Polynomen. Ich möchte noch als letzte Eigenschaft hier sozusagen sagen, warum wir das eigentlich gemacht haben. Den Satz kann ich hier noch hinschreiben, den Beweis brauche ich dann noch. Wie ist das Minimalpolynom minimal? Minimal heißt irgendwie bezüglich irgendeiner Relation. Was bedeutet die Relation kleiner? Eine Relation von kleiner, kleinster Grad war die Definition des Minimalpolynoms und ein weiterer Begriff von kleiner ist Teilbarkeit. Ein Polynom ist irgendwie kleiner in Anführungszeichen, wenn es ein anderes teilt. Und auch bezüglich dieser Relation ist das Minimalpolynom einer Matrix das kleinste. Also sorgfältig formuliert ist P ein Polynom mit der Eigenschaft, dass das P an der Stelle f, und wobei jetzt f ein Endomorphismus von einem Vektorraum V ist, hätte ich vielleicht vorne dran hinschreiben sollen. Wenn das ein Polynom, wenn in das Polynom P die Matrix oder die Abbildung F eingesetzt 0 ergibt, was zum Beispiel für das Minimalpolynom der Fall gewesen wäre, dann ist das Polynom, da hat das Polynom P größeren Grad als das Minimalpolynom, per Definition, aber es wird auch vom Minimalpolynom geteilt. Nur mal kurz sozusagen zum Rekapitulieren, dass es nicht komplett offensichtlich ist. Es könnte ja sein, dass das Minimalpolynom vom Grad 4 ist und es auch noch ein Polynom vom Grad 5 gibt, mit der Eigenschaft, dass es das dass es die Matrix annulliert, also die Matrix in das Polynom eingesetzt, die Matrix zu 0 macht, aber das Polynom vom Grad 4 teilt das Polynom vom Grad 5 keineswegs. Es ist keine Kunst, ein Polynom vom Grad 4 hinzuschreiben, das ein Polynom vom Grad 5 nicht teilt. Warum sollte also a priori diese Beziehung gelten? Antwort ist wieder der Satz von der Division mit Rest, und ich werde jetzt mal einfach erstmal nur kurz die rechte Hälfte der Tafel wischen. Die Schlussweise sollte man sich merken. Und wir haben sie bereits, sie ist gerade auf der zweiten Tafel auch noch sichtbar. Es ist die gleiche Schlussweise. Wir wissen, dass das Polynom P an der Stelle F evaluiert 0 ergibt. Wir wissen, dass das Minimalpolynom an der Stelle F evaluiert 0 gibt, per Definition. Und wir können die beiden Polynome durcheinander dividieren. Wer durch wen? Es ist klar, wie man das wahrscheinlich machen sollte. Wir sollten P durch F teilen, denn F hat ja den kleineren Grad, wenn da irgendwas dabei rauskommen soll. Machen wir also mal Division mit Rest von P. Teilen will ich das durch das Min-Poly. Des Endomorphismus ist F. Das sagt mir jedenfalls, dass es einen Quotienten und einen Rest gibt, mit der Eigenschaft, dass sich P schreiben lässt als den Quotienten mal das Minimalpolynom von F plus den Restterm, und das zusätzlich noch gilt, dass der Grad des Restterms kleiner ist als der Grad des Polynoms, durch das ich teile, also des Minimalpolynoms. Einfach nur mal den Satz abgeschrieben. So, jetzt sollten wir mal die Voraussetzung verwenden. Die Voraussetzung heißt, dass es das Polynom P bei F evaluiert 0 gibt. Also evaluiere ich mal hier sozusagen alle Terme dieser Gleichung bei F. Dann steht auf der linken Seite 0 ist gleich die Evaluation von Q bei F. Weiß ich nicht so richtig, was das ist, aber ich multipliziere es mit dem Minimalpolynom bei F evaluiert. Und das ist mit Sicherheit 0. Und da muss ich noch die Evaluation des Polynoms R an dem Endomorphismus F dazu addieren. Also insgesamt steht da, dass R an der Stelle F gleich 0 ist. Jetzt ist aber der Grad von R kleiner als der Grad des Minimalpolynoms. Und das Minimalpolynom war natürlich das mit dem kleinsten Grad, das f evaluiert. Was ist die einzige Lösung dieses Konflikts? Das Minimalpolynom war das Polynom kleinsten Grades, das vom Nullpolynom verschieden ist und das Ding evaluiert, also der einzige Weg daraus ist, dass R das Nullpolynom ist. Und jetzt gucke ich einfach nochmal auf das, was hier in der eckigen Klammer steht. Und mit R dem Nullpolynom, kann ich also vergessen, steht da, dass das Minimalpolynom von f das Polynom p teilt. Und das ist das, was ich zeigen wollte. Okay, ich behaupte, jetzt haben wir alle Bausteine zusammen, um tatsächlich Diagonalisierbarkeit von Matrizen zu untersuchen. Und dann in dem Abschnitt wird das Ziel ein Kriterium zu sein, wann geht das, wann kann ich eine Matrix diagonalisieren. Das wird nicht immer gehen. Und im nächsten Abschnitt kommt dann sozusagen, was mache ich denn, wenn es nicht geht? Was ist sozusagen das nächstbeste mit im Hinblick auf das, was ich mir als Ziel gegeben habe? Ich möchte eine Potenz von der Matrix bilden. Ich möchte lineare Abbildung iterieren. Also, Definition, ein Endomorphismus des Vektorraums V heißt diagonalisierbar, falls es eine Basis B von V gibt, sodass die Abbildungsmatrix bezüglich der Basis Diagonalgestalt hat. An der Stelle eine Bemerkung für den gesamten Abschnitt. Wir reden hier über Abbildungsmatrizen und ich definiere Diagonalisierbarkeit mit dem Begriff von Abbildungsmatrizen. Also Abbildungsmatrix ist eine N-Kreuz-N-Matrix. Jedenfalls so, wie ich das hier eingeführt habe. Also Matrizen, wenn der Vektorraum V unendlich dimensional ist, dann weiß ich überhaupt nicht, was die Abbildungsmatrix sein soll. Man kann aber auch dann noch versuchen, Diagonalisierbarkeit einzuführen, aber nicht in dieser Vorlesung. Das heißt, grundsätzlich in dem Abschnitt werde ich, ohne es weiter zu wiederholen, annehmen, dass die Dimension von V endlich ist und diese Zahl meistens mit n benennen. Und nochmal zur Wiederholung, was hier steht. Natürlich hatten wir bereits gesagt, dass wir bei Endomorphismen eine Basis von V wählen und die Abbildungsmatrix A bezüglich dieser Basis im Bildraum und im Zielraum betrachten. Allgemein bei Homomorphismen von V nach W hatten wir mal im Ausgangsraum und im Bildraum zwei verschiedene Basen B und C gewählt. Und dann die Abbildungsmatrix A, B, C betrachtet. Wenn wir uns das erlauben, natürlich können wir sagen, das ist ein Endomorphismus, der geht von V nach V, da ist einmal V das Ziel, das Ausgangsraum. Da wählen wir uns eine Basis und wir wählen uns noch eine Basis in V, indem wir V als Zielraum dieser linearen Abbildung betrachten. Und gucken, ob dann die Matrix diagonalisierbar ist. Ich habe die Sätze schon mal erzählt. Und erinnere nochmal daran, dass die Antwort lautet, ja, da ist die Matrix natürlich immer diagonalisierbar. Und die entsprechende Matrix ist die Matrix IR, die bei der Rangbetrachtung auftritt. R ist der Rang der entsprechenden Matrix. Das heißt, wenn ich mir sozusagen die Freiheit gebe, zwei Basen zu wählen, im Ausgangsraum und im Zielraum hier, dann ist das Problem diagonalisierbar, ja, deutlich einfacher oder jedenfalls anders und auch bereits gelöst. Die entsprechende Lösung dieses Problems steht im Abschnitt über den Rang drin. Wenn ich von beiden Seiten mit beliebigen invertierbaren Matrizen eine Matrix multiplizieren kann, und das ist genau das, was der Basiswechsel mit hier Freiheit und hier Freiheit bedeutet, dann kriege ich immer diese Standardgestalt mit den Einsen auf der Diagonalen, und zwar R Stück genau der Rang. Das Problem ist hier, lange Rede, kurzer Sinn, dass ich im Ausgangs- und im Zielraum, welches beides V ist, auch dieselbe Basis wähle und sozusagen nur die Matrix von links mit der Basiswechselmatrix und von rechts mit der inversen Basiswechselmatrix multiplizieren kann und nicht mit zwei beliebigen Matrizen. Okay, überlegen wir mal anders. Angenommen, die Matrix ist diagonalisierbar. Angenommen, ABB ist irgendwie, ist eine 3x3-Matrix, die ist von Diagonalgestalt. Dann kann ich die Eigenvektoren sofort ausrechnen, also, und insbesondere die Eigenwerte. Die Eigenwerte sind 5, 3 und 1 und die Eigenvektoren sind 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Klar. Und ja, bezüglich welcher Basis ist diese Matrix in Diagonalgestalt? Bezüglich der Standardbasis. Und was ist die Standardbasis in dem Fall? Die Standardbasis besteht aus Eigenvektoren. Das heißt, der Plan ist B besteht aus Eigenvektoren. Naja gut, jetzt nehme ich halt irgendwie wenn ich sozusagen mal den Plan habe, dann nehme ich mir halt, angenommen, ich habe sogar sehr viele Eigenwerte, jetzt nehme ich mir zu jedem Eigenwert einen Eigenvektor und will die zusammenpacken und will das Ding, will daraus eine Basis machen. Ja, sind denn überhaupt diese verschiedenen Eigenvektoren, die ich bekomme, wenn die Eigenwerte verschieden sind, damit es eine Basis werden kann, müssen die linear unabhängig sein. Sollte ich besser mal nachprüfen. Und das ist der erste technische Schritt in die Richtung, den ich machen werde. Hat F, F wird konsequent mein Endomorphismus von V sein. Die paarweise verschiedenen Eigenwerte Lambda 1 bis Lambda R. R muss natürlich kleiner gleich N sein, aus allgemeinen Gründen. Aber ansonsten setze ich hier nicht voraus, wie viele, ob ich da alle genommen habe oder nur manche. Und sind die XE Eigenvektoren zum Eigenwert Lambda E, dann ist die Menge bestehend aus den XIs I gleich 1 bis R linear unabhängig. Das ist eine gute Nachricht, wenn der Plan hier aus den Eigenvektoren eine Basis zusammenbauen funktionieren soll. Nun, wie startet so ein Beweis? Ich muss zeigen, dass irgendwas linear unabhängig ist. Ich nehme an, es gibt eine Linearkombination. Summe Alpha I, X I, I gleich 1 bis R ist 0. Das ist eine Linearkombination und ich will nachweisen, dass es eine triviale Linearkombination ist, Ich will also am Ende rauskriegen, dass alle Alpha Is gleich 0 sind. Was passiert, wenn ich die Abbildung F minus Lambda, welchen Index nehme ich, Lambda J, mal die Identität auf diese Gleichung anwende. Naja, was passiert, wenn ich, das ist auch wieder eine lineare Abbildung und in diese lineare Abbildung kann ich diese Vektoren einsetzen und die linke Seite und die rechte Seite und die Linearität verwenden. Das heißt, dann bekomme ich Summe i gleich 1 bis r, Alpha i, ja, f von xi, minus Lambda j mal xi. Gleich 0. Warum habe ich das getan und warum habe ich das hingeschrieben? F von xi ist natürlich, das Ding waren Eigenvektoren, ist natürlich Lambda i mal xi. Und hier steht jetzt Lambda i mal xi und das j war festgehalten. Ich soll die Indizes so schreiben, damit es deutlicher ist. Das j war festgehalten, das heißt den j-Term, den habe ich jetzt aus der Summe rausgeschmissen. Durch Anwenden von diesem Endomorphismus habe ich den j-Term aus der Summe rausgeschmissen und für alle i, die von j verschieden sind, ist Lambda i minus Lambda j nicht 0, also alle anderen überleben noch. Das heißt, das kann ich noch etwas geschickter machen. Also ich fixiere den Index k, der nachher überleben soll, und wende das hier oben für verschiedene j an, nämlich für alle j außer k. Oder ich könnte auch hier schreiben j gleich 1 bis r, j ungleich k. Was passiert durch Anwenden von einem so einem Faktor? Habe ich den j-Term zu 0 gemacht. Wenn ich die alle anwende, dann mache ich alle zu 0 außer den Karten. Und was passiert mit den Karten? Das heißt, der Karte-Term, naja, der hatte hier ein Alpha k. Und wenn ich das einmal anwende, wurde aus meinem x k, steht da Lambda e minus Lambda j. Und wenn ich das für alle j anwende, steht da Lambda k minus Lambda 1 mal Lambda k minus Lambda 2 mal und so weiter bis Lambda k minus Lambda k minus 1. Den Karten habe ich nicht, den habe ich ja explizit nicht verwendet, also geht es mit k plus 1 weiter. Lambda k minus Lambda n mal xk gleich 0. Also nochmal, auf das hier lasse ich diesen Endomorphismus los. Aus der Summe, die hier steht, verschwindet alles bis auf ein einziger Term. Und der Term, der hier steht, hat immer noch das, was vorher da stand, hat aber von jedem dieser R-1 Endomorphismen so einen Faktor geerbt. Genau der Faktor wie hier oben auch. Der Faktor, der hier steht, ich kann auch nochmal das hier anders schreiben, das ist Lambda i minus Lambda j mal xi. Den Faktor, den ich erbe von dem j-ten solchen Endomorphismus, ist Lambda i minus Lambda j. Spezialisiert auf i gleich k steht Lambda k minus und eben alle j bis auf den Karten, der hier an der Stelle fehlt. Ja, das, was hier steht, ist gut, glaube ich. Was steht hier? Hier steht ein Produkt von Elementen, alles Körper, also alles Körperelemente, bis auf das XK, was irgendwie ein von 0 verschiedener Vektor im Vektorraum V ist. Und das sind alles Körperelemente. Die Eigenwerte sind paarweise verschieden. Das ist ganz wichtig. Das verwende ich jetzt, nämlich wenn die paarweise verschieden sind, heißt es, dass alle Differenzen, die hier auftauchen, von 0 verschieden sind. Und jetzt bin ich in einem Körper, habe ein Körperelement, mal ein von 0 verschiedener Vektor soll 0 sein, also muss das Körperelement 0 sein. Und dieses Körperelement ist ein Produkt von einer ganzen Menge Tierchen, die alle von 0 verschieden sind. Also muss Alpha K das erste Tierchen 0 gewesen sein. Der Endomorphismus war also sozusagen da, dass ich dieses Alpha K in dieser Summe isolieren konnte. Was ich dabei eingekauft habe, sind noch irgendwelche Faktoren, die hier rumstehen und die nicht weiter stören, weil sie alle von 0 verschieden sind nach Voraussetzung. Jetzt habe ich für den Augenblick K fixiert und rausgekriegt, dass Alpha K gleich 0 ist. Jetzt kann ich das Spielchen für alle K machen und kriege daraus, dass alle Alpha K 0 sind. Und wenn alle Alpha K 0 sind, heißt das, dass die Linearkombination trivial war. Und das heißt, dass diese XI linear unabhängig sind. Ich behaupte, ich bin damit fertig. Fragen dazu? Okay, jetzt komme ich zu dem Kriterium für Diagonalisierbarkeit. Was ist die Situation? Angenommen, ich habe wirklich n verschiedene Eigenwerte. Dann nehme ich mir einen Eigenvektor zu jedem von den Eigenwerten her und weiß bereits nach der Proposition, dass diese Eigenvektoren eine Basis bilden. Und ich habe bereits meine Basis gefunden. Na, angenommen, ich habe viel weniger als n Eigenwerte. Gehen wir sogar mal zum anderen Extremum. Ich habe wenn ich keinen Eigenwert habe, dann habe ich eh ein Problem. Angenommen, ich habe einen Eigenwert. Das nehme ich jetzt mal das andere Extremum. Jetzt will ich aus Eigenvektoren bestehend eine Basis bauen. Das heißt, wenn ich nur einen einzigen Eigenwert habe, dann soll doch, damit es der Plan eine Chance hat, dann sollte doch bitteschön der entsprechende Eigenraum, also der Raum, zum Eigenwert, zu meinem einzigen Eigenwert, der muss dann schon ganz schön viele Basiselemente haben, dass ich daraus noch eine Basis aus dem gesamten Raum zusammenbasteln kann. In dem Extremfall, wenn ich nur einen Eigenwert habe, damit der Plan eine Chance hat, muss mein einziger Eigenraum wirklich Dimension n haben. Und aus diesen beiden Extrema, die ich jetzt gerade gesagt habe, kann man es zusammensetzen. Die Summe der Dimensionen der Eigenräume muss gleich der Dimension des gesamten Raums sein, damit der Plan eine Chance hat. Und es ist nicht nur ein Plan, sondern es ist sogar eine Aussage mit genau dann, wenn. Es ist ein Kriterium für Diagonalisierbarkeit. Also, sein Lambda 1 bis Lambda r, die, also alle paarweise verschiedenen Eigenwerte, heißt im Klartext, ich zähle da keinen doppelt auf, aber ich vergesse auch bitte schön keinen, sonst habe ich irgendwie was, meine Chance auf Diagonalisieren vertan. Dann ist der Endomorphismus F genau dann diagonalisierbar, wenn das gilt, was ich gerade mündlich gesagt habe, die Dimension des Eigenraums zum Eigenwert Lambda 1 plus die Dimension des Eigenraums zum Eigenwert Lambda 2 plus die Dimension des letzten Eigenraums addiert sich auf zu n. Kurze notationelle Frage. Ich war in meinem Skript nicht ganz konsistent. Die Eigenräume werden mit E-Lambda bezeichnet. Ist es konsistent mit dem, was letzte Woche passiert ist? Oder mit K-Lambda? E-I-G. Na, meinetwegen. Wenn es Eig sein soll, dann soll mir das auch recht sein. Um sicher zu gehen, was es ist, schreibe ich einfach nochmal hin, was ich damit meine. Der Eigenraum zum Eigenwert Lambda, das ist die Menge aller x mit der Eigenschaft, dass x ist Eigenvektor zum Eigenwert Lambda. Und in der Definition fehlt die 0, aber wir wollen einen Vektorraum haben. Das heißt, wir stecken die 0 in das Eig mit dazu und erhalten hat man die als Kern von der Abbildung f minus Lambda mal der Identität. Und aus dieser Beschreibung hier hinten als Kern einer linearen Abbildung wird ganz deutlich, dass das hier tatsächlich ein Untervektorraum ist. Und deswegen kann ich die Dimension davon bilden und so weiter. Okay. Der Satz hat zwei Richtungen. Es ist eine Genau-dann-wenn-Aussage. Eine davon ist sehr einfach. Sei f diagonalisierbar. Das heißt, bezüglich irgendeiner Basis hat das Ding diagonal Gestalt. Basis B, sodass die Abbildungsmatrix, ja, das ist eine Diagonalmatrix. Das heißt, außerhalb der Diagonalen stehen nur Nullen und auf der Diagonalen steht irgendwas. Das habe ich im Moment noch freigelassen. Und naja, es gibt so eine Basis und die Basis, die schreibe ich immer in einer gewissen Reihenfolge hin. Um es mir jetzt bequem zu machen, ich kann natürlich diese Reihenfolge ändern. Und hier auf der Diagonale stehen irgendwelche n-Einträge. Und die kann ich so zusammenfassen, dass immer gleiche Einträge hintereinander kommen. Wenn da auf der Diagonale 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5 steht, dann packe ich alle 1, alle 3, alle 5, alle 7 zusammen. Also kurzum, ich kann durch Umsortieren annehmen, dass da steht Lambda 1, Lambda 1. Sagen wir mal D1 mal und dann kommt irgendwie Lambda 2, Lambda 2, D2 mal und so weiter. Jetzt ist meine Matrix kleiner, als dass ich die Blöckchen zeichnen könnte. Und ganz unten kommt irgendwie die r-te Zahl, die von diesen Zahlen, die einfach auf der Diagonale auftreten, von diesen Körperelementen, Lambda R und das Ganze steht hier dr mal. So ist die Diagonalgestalt. Ja, was ist jetzt, was sind die Eigenwerte und was ist die Dimension des Eigenraums? Die Dimension des Eigenraums Lambda 1, die Dimension des Eigenraums Lambda 1, naja, 1 ist 0, 0, 0, 0, ist sicherlich ein Eigenwert zum Eigenraum. Ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 1. 0, 1, 0, 0 ist es das sicherlich auch. Und so weiter bis hierhin. Die ersten R-Standard-Basisvektoren sind Eigenwerte zum Eigenwert D1. Das heißt, davon gibt die Dimension ist mindestens D1. Und das gleiche Argument kann ich auch hier aufs kann ich auch hier anwenden für dr. Das heißt, ich kann hier einfach sozusagen einen Laufindex j hernehmen. Dimension des j-Eigenraums ist größer gleich dj für j gleich 1 bis r. Jetzt weiß ich, ich könnte sogar jetzt argumentieren, dass hier gleich stehen muss. Denn außer den offensichtlichen Eigenvektoren könnte man auch jetzt sich mal überlegen, an dieser Matrix keine anderen Eigenvektoren zu dem entsprechenden Eigenwert. Aber außerdem weiß ich ja nach der vorigen Proposition, was ist denn E Lambda 1 geschnitten E Lambda 2? Frage ans Publikum. Was ist der erste Eigenraum geschnitten mit dem zweiten Eigenraum? Ja? Sollte eigentlich nur die Null drin sein, denn wenn das Ding in beiden drin liegt, dann kann ich das sozusagen das einmal für das eine und für das andere hernehmen. Und dann fällt mir wenn x hier drin liegt und x hier drin liegt, dann ist x minus x eine triviale Linearkombination von einem Element im Eigenraum Lambda, ich schreibe es aus, ist gleich 0. Das ist eigentlich nur eine Umformulierung dessen, was da oben steht, aber vielleicht so wichtig, dass ich das Argument tatsächlich noch gebe, denn ist 0 ungleich x in dem Schnitt drin, so ist 0 gleich x minus x eine nicht-triviale Linearkombination, wobei der erste ein Eigenwert im Eigenraum zum Eigenwert Lambda 1 ist und der zweite ist im Eigenraum zum Eigenwert Lambda 2. Und das, was hier steht, widerspricht genau der Aussage, dass eigentlich so eine Menge das als x1 und als x2 gesetzt linear unabhängig sein sollte. Aha. Wenn die Eigenräume, das Ganze hatte nichts mit 1 und 2 zu tun. Wenn ich hier I und J schreibe, für alle I natürlich verschieden von J, gilt das Argument genauso. Das heißt, diese Räume, diese Eigenräume, haben paarweise keinen Schnitt miteinander. Und dann sagt die Dimensionsformel, Dimensionssatz für Untervektorräume, wenn die keinen Schnitt miteinander haben, ist die Dimension der Summe die Dimension des Summenraums gleich die Summe der Dimensionen und die war größer gleich DI, der Summe der DI Was ist die Summe der DI? Nein, die DIs waren jeweils die Anzahl, D1 war die Anzahl der Diagonaleinträge mit Lambda 1, D2 war die Anzahl der Diagonaleinträge mit Lambda 2 und so weiter bis nach unten. Die Summe der DI ist also N, denn es sind einfach alle Diagonaleinträge. Aha, was wissen wir jetzt? Die Dimension des Summenraums, das ist jetzt immer noch ein Untervektorraum von V, ist mindestens N. Und jetzt kann ich natürlich sagen, dass ich in Wirklichkeit erstens, dass der Untervektorraum gleich V ist. Und natürlich, dass hier Gleichheit gilt. Und die Gleichheit ist genau das, was ich gebraucht habe. Also zumindest, um die erste Richtung zu zeigen. Ich bin gestartet mit der Eigenschaft diagonalisierbar und wollte rauskommen. Ah ja, ich bin jetzt natürlich doch wieder von den Aix in die Es gefallen, dass die Summe der Eigenräume gleich n ist. Also Aix Lambda gleich E Lambda, ich glaube, das hat inzwischen jeder so aufgenommen. Halbe Miete für den Satz. Fragen hierzu werden genommen. Ich wische die Tafel für die zweite Hälfte. Okay. Zweite Hälfte des Satzes. Ich will starten mit der Dimensionsgleichung. Ich weiß, dass die Summe der Eigenräume so groß ist, wie sie nur sein kann. Sich nämlich zu n aufsummiert. Und ich will den Plan... Ist mir etwas zu viel gemurmelt. Bitte fragt oder hört zu. Ich starte mit der Eigenschaft, dass die Summe der Dimension der Eigenräume so groß ist, wie sie nur sein kann, und will so eine Basis basteln. Also sei weiterhin dE die Dimension des Eigenraums zum Eigenwert Lambda I. Und ich will eine Basis irgendwie basteln von dem gesamten Raum und zeigen, dass ich dafür dass die Abbildungsmatrix darin Diagonalgestalt hat. Also suche Basis aus Eigenvektoren. Nochmal rekapitulieren, wenn ich eine Basis gefunden habe, die aus Eigenvektoren besteht, dann hat die Darstellungsmatrix Diagonalgestalt. Denn Eigenvektor heißt ja, der entsprechende Vektor wird einfach mit irgendeiner Zahl, 17, multipliziert und diese 17 steht auf der Diagonale. Und sonst brauche ich nichts in der Matrix. Also ich brauche nur eine Basis aus Eigenvektoren. Und für jeden einzelnen der Eigenräume kann ich natürlich mal eine Basis hinschreiben. Die hat DI Elemente per Definition. Also B1 in dem ersten Eigenraum habe ich D1 viele Elemente und allgemein habe ich im ithen Eigenraum DI viele Elemente. Die kriegen erstmal einen unteren Index, um sozusagen zu zeigen, wie viele Elemente ich in dem ithen Eigenraum habe. Aber irgendwie muss ich auch noch den Elementen sagen, zu welchem Eigenraum sie gehören. Das heißt, sie kriegen auch noch einen oberen Index i. Der obere Index sagt, in welchem Eigenraum ich bin. Nämlich im Eigenraum zum Eigenwert Lambda i. Und der untere Index zählt einfach in dem entsprechenden Eigenraum ab. Dann kann ich jetzt die ganzen Biester zusammenpacken. B bestehend aus, ja erstmal die aus dem ersten Eigenraum, von 1 bis D1, dann die in dem zweiten Eigenraum, von 1 bis D2 und so weiter. Schließlich R-Eigenräume gibt es nach der Notation, wie ich sie oben hatte, also der letzte ist der R-te Eigenraum und auch da gibt es Elemente B1, bis BDR. Dann hat die Menge B n Elemente. Das ist ja einfach die Voraussetzung, dass die Summe der DI gerade n ist. Das ist die Voraussetzung, mit der ich in der Richtung starte. Die Summe der DI, ups, da steht also eine 2 stehen. Das sind D1 plus D2 plus und so weiter plus DR viele Elemente. Das sind insgesamt n Elemente. Also muss ich, und Elemente, und es sind alles Eigenvektoren. Zu verschiedenen Eigenwerten, aber das ist mir jetzt im Moment etwas wurscht, denn die einzelnen waren ja Eigenwerte. Also muss ich nur noch zeigen, zu zeigen ist, dass B linear unabhängig ist. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, weil ich richtig viele Elemente habe, dass es eine Basis ist und es ist eine Basis aus Eigenvektoren und das ist genau das, was ich gesucht habe. Naja, was muss ich zeigen, wenn ich lineare Unabhängigkeit zeigen will? Ich nehme an, dass ich eine Linearkombination habe. Und diese Linearkombination, die teile ich, man ahnt es bereits, in R-Paketchen auf. Das erste Paketchen kriegt obere Indizes 1, weil es hier zugehört, und einen unteren Laufindex J, der von 1 bis D1 läuft. Das zweite Paketchen kriegt obere Indizes 2 und einen Laufindex J, der von 1 bis D2 läuft und so weiter, bis schließlich zum R-ten Paketchen, das kriegt obere Indizes R und Laufindex J, der von 1 bis DR läuft. Und ich nehme an, dass diese ganze große Linearkombination 0 ist. Diese Paketchen habe ich sozusagen nicht ganz umsonst gemacht. Also das erste Paketchen nenne ich mal V1, das zweite Paketchen nenne ich mal V2 und das letzte Paket nenne ich mal VR. Also ich habe die Pakete natürlich so hingeschrieben, dass VK jeweils im Eigenraum zu Lambda K ist. Die große Summe ist 0 und diese kleinen Teilsummen, also diese Paketchen, die können 0 sein oder die können nicht 0 sein. Weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir mal überlegen. Ich gebe aber denjenigen Indizes, also für jeden Index 1, 2 bis R kann ich entscheiden, ob das entsprechende Element VR 0 ist oder nicht. Und wenn es 0 ist, dann tue ich es in die Indexmenge I rein. Also die Indexmenge I, das ist irgendwie eine Teilmenge von 1 bis R. Die Indizes mit der Eigenschaft, dass VI gleich 0 ist. Ich behaupte, offenbar ist die Mächtigkeit von I nicht gerade 1. Wem ist es auch offenbar? Was steht da? Da steht, für genau ein Element, sagen wir das 17., ist das V17, ups, vielleicht liegt es daran. Nochmal, kleines Ungleichheitszeichen, großer Unterschied. Wem ist es offenbar? Ja? Genau, wenn nur eins von denen ungleich 0 ist und ich addiere nichts dazu, kommt das eine von 0 verschiedene raus und nicht 0. Danke. Entschuldigung für die Verwirrung. So. Wenn die Mächtigkeit derjenigen, wenn es mehr als zwei solche Elemente gibt, dann schaue ich mir mal an, die Summe VI I in I. Die ist natürlich immer noch 0. Ich habe hier nur diejenigen aus der Summe weggelassen, die eh noch überhaupt keinen, noch nie einen Beitrag geliefert haben. Und war ich jetzt total didaktisch geschickt? Nee, war ich nicht. Falsche Proposition steht noch da. Das ist eine Summe, wobei das jedes Mal ein Element ist im Eigenraum zum Eigenwert Lambda i. Und ich habe eine Linearkombination von Elementen, die jeweils im i-ten Eigenraum liegen und von 0 verschieden sind. Das ist aber doch direkt ein Widerspruch zu der Proposition, die ich vorher geschrieben habe, dass nämlich, wenn ich Elemente in dem entsprechenden Eigenraum habe, zu verschiedenen Eigenwerten, die von 0 verschieden sind, dass die linear unabhängig sind. Proposition unmittelbar vorher, sagte. Also, vielleicht nochmal formuliert. Es gibt keine nicht triviale Linearkombination zwischen von 0 verschiedenen Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten. Proposition unmittelbar vorne dran. Also, ein Element kann sie nicht haben, mehr als zwei Elemente kann sie nicht haben. Also hat i 0 Elemente. Was heißt das? Das heißt, das Vi ist 0 für alle i. Für alle i. Und zwar in der Menge 1 bis r. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück. Was war eigentlich Vi? Vi war eine Linearkombination aus Elementen von der Basis des Eigenraums. Aber wenn ich eine Basis, wenn ich aus einer Basis irgendwas produziere, was das Nullelement ist, dann müssen alle Vorkoeffizienten 0 gewesen sein. Das heißt, alle Alpha i j gleich 0 für alle j von 1 bis d i und das Ganze für alle i's, wie ich es gerade hier oben hatte. Und in der Summe stehen hier, dass alle Koeffizienten 0 sind. Das heißt, die Linearkombination war in Wirklichkeit trivial. Die Menge, die ich da hatte, war in Wirklichkeit linear unabhängig, hatte richtig viele Elemente, war also eine Basis, bestand aus Eigenvektoren. Ich habe meine Basis aus Eigenvektoren gefunden und bezüglich der hat die Matrix Diagonalgestalt. Und wie man tatsächlich in der Praxis das ausrechnet, dazu werde ich am Donnerstag mit dem Beispiel beginnen. Danke.